Ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ich will meinen Vortrag aufnehmen und manchmal werde ich dann kritisiert aus Deutschland, redet sie doch bitte Hochdeutsch. Und wenn es okay ist, versuche ich den Vortrag auf Hochdeutsch zu halten. Ist das recht für Sie? Sie verstehen es ja. Als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass ich so spät gekommen bin. Vor Jahren bin ich schon mal hierher gefahren nach Grenchen und ich hätte in Grenchen im Aargau sein sollen. Da habe ich eine ganze Stunde Verspätung gehabt. Jetzt, ich war Punkt 6 Uhr im Ort und habe es dann nicht gefunden. Und wie so läuft, verzweifelt man dann. Also gut, als erstes möchte ich eine kurze Einleitung machen zum Thema psychische Krankheit. Die psychische Krankheit lässt sich nicht reparieren wie ein kaputtes Auto oder ein gebrochenes Knie, also wie somatische Krankheiten. Psychische Krankheit ist niemals monokausal. Also das Thema heißt ja ADHS als Neurotyp verstehen und nicht als Krankheit. Und wie gesagt, jede psychische Krankheit ist niemals monokausal, sondern immer, hat immer eine lange Entstehungsgeschichte, immer viele Gründe hinten dran und dann eine lange Entwicklungsgeschichte. Es handelt sich immer um einen Krankheitsprozess. Und diesen Krankheitsprozess, es geht darum, diesen Krankheitsprozess zu verstehen. In der Entwicklung einer Krankheit spielt die Interaktion zwischen Individuum und Umfeld, an erster Stelle ein erzieherisches Umfeld, das heißt Familie und Schule, spielt eine sehr ausschlaggebende Rolle. Der pathologische Prozess, der entstehen kann über eine ungesunde Interaktion zwischen Umfeld und Individuum, der wird mit der Zeit internalisiert, das heißt im Gehirn gespeichert und dann häufig reproduziert. Und so spricht man von negativen Erwartungshaltungen. Also wenn man negative Dinge erlebt hat in der Kindheit, in der Schule oder auch zu Hause, dann hat man die Tendenz, diese negativen Erlebnisse wieder zu wiederholen. Und das macht schlussendlich dann die Krankheit aus. Es gibt einen Ausdruck dafür und der heißt Predictive Error. Also man hat etwas Schlechtes erlebt und das Hirn, unser Gehirn ist so gestaltet, so organisiert, dass es schon vorher wissen will, was passieren könnte. Und aus diesem Grund versucht es vorauszudenken. Und wenn es negative Erlebnisse gehabt hat, dann denkt halt negativ voraus. Und das wäre dann ein Vorhersagefehler, der an der Realität vorbeiführen kann und der oft nicht erlaubt, dann positive Erfahrungen zu machen. Das Gehirn ist unser soziales Anpassungsorgan. Also kein Organ ist so flexibel wie unser Gehirn. Und das Gehirn des Menschen ist natürlich das anpassungsfähigste Organ per se, noch anpassungsfähiger als das Gehirn von Primaten, also von Menschenaffen. Wenn wir, wie gesagt, uns dann aber negative Dinge voraussagen, dann lernen wir nicht mehr. Und von dort her geht es darum, also wenn man Therapie macht mit einer Person, einem Patienten oder einer Patientin, dann ist die Aufgabe des Therapeuten zu helfen, neue positive Erlebnisse zu machen und nicht wieder in die alten Rillen reinzufallen, in die alten Gleise. Anpassung heißt Lernfähigkeit und als Therapeutin muss ich den Patienten immer helfen, wieder neu zu lernen. Jetzt die Interaktion. Also lange Zeit wurde immer diskutiert, was ist wichtiger, die Gene oder das Umfeld. Und die Mediziner haben oft darauf gedrängt, die Gene sind wichtig, denn das sind feste Bausteine und die kann man jetzt auch immer mehr untersuchen. Und dann hat man gestritten, ist es das Umfeld oder sind die Gene? Und ich sage, nein, es hat eine Zeit lang dann die Theorie gegeben, dass nur das Umfeld die Krankheit bestimmt. Und ich habe mich immer schon mit der Schizophrenie-Krankheit befasst und da hat man häufig nach genetischen Ursachen gesucht. Und ich muss jetzt laut meiner Erfahrung ganz klar sagen, es sind immer die Gene und das Umfeld. Jetzt die Gene, die beginnt man an sich jetzt so etwas zu manipulieren, zu verändern, aber das ist mit viel Risiko verbunden. Hingegen das Umfeld, das lässt sich viel besser verändern. Und von dort her bin ich Familientherapeutin und versuche dann immer die Prägung, die passiert ist zwischen Umfeld und Genen, zu verändern, dass diese Menschen wieder besser funktionieren. Also die Schizophrenie-Krankheit ist immer durch die Gene bestimmt und auch durch das Umfeld. Ich habe mich seit Beginn meiner Ausbildung in der Psychiatrie habe ich mich für Schizophrenie interessiert und darum schon die lange Erfahrung und habe mich mit Wissenschaftlern ausgetauscht, die die Erkenntnis, also die sich auch um die Schizophrenie gekümmert haben. Im 2025, das ist mein letztes Buch, 2025 habe ich das publiziert und ich bin in diesem Buch einem Genotyp nachgegangen und das ist das ADHS. Also mit dem ADHS, ich sage ADHS, da ist die Hypergenese dabei. ADS ist ohne hyperkinetisches Benehmen oder ja, Verhalten. Aber bei den ADHS-Menschen läuft die Hyperaktivität im Gehirn ab. Bei den ADHS-Personen geht die Hyperaktivität nach außen. Jetzt ADHS. Personen zeichnen sich aus durch zwei wichtige Eigenschaften. Sie haben noch viele andere wichtige Eigenschaften, aber ich versuche jetzt das zu reduzieren auf diese zwei. Und das eine ist die hohe Sensibilität und breite Aufmerksamkeit. Das heißt Aufmerksamkeitsstörung. Und ich sage, es ist an sich keine Störung, es ist einfach eine breite Aufmerksamkeit. Man nimmt viel mehr wahr als Normotypen, als Kind schon nimmt man mehr wahr und als Erwachsene bleibt diese breite Wahrnehmung häufig auch weiterhin bestehen. Und Menschen mit ADHS sagen, wenn sie in einen Raum hineinkommen, dann merken sie sofort, was wie wo los ist, wie es den Leuten geht, also starke Empathie, starkes Mitgefühl, also sie nehmen viel mehr wahr. 1911 hat Bleuler, der Schizophrenie, der das, den Begriff Schizophrenie geprägt hat, er hat schon wahrgenommen, dass die Schizophrenen mehr wahrnehmen als der Durchschnittstyp. Er hat natürlich nichts von ADHS gewusst, aber das ist mir aufgefallen und da habe ich als erstes dann den Zusammenhang zwischen Schizophrenie und ADHS wahrgenommen. Also Schizophrenie-Patienten sind ebenfalls sehr, sehr sensibel, sensibler als der Durchschnittstyp. Und so habe ich dann das lange verfolgt. Aber jetzt habe ich nicht nur die Schizophrenie-Krankheit genauer angeschaut und den Zusammenhang zwischen ADHS versucht herzustellen, sondern ich habe das ADHS mit sämtlichen psychiatrischen Krankheiten in Verbindung gebracht. Und je genauer ich hinschaue, umso mehr sehe ich, wie da Zusammenhänge bestehen. Das ADHS ist aber eben keine Krankheit. Also diese Eigenschaft der Hypersensibilität, das ist auch eine Stärke. Das ist das eine, die Wahrnehmung. Das zweite ist dann die starke Reaktion, starke emotionale Reaktion auf Störungen, auf Verletzungen, auf nicht gerecht behandelt werden und so weiter. Und weil sie so sensibel sind und so stark auf Ungerechtigkeit und nicht nur bei sich, sondern auch bei anderen Menschen reagieren, wenn sie nach außen reagieren, reagieren sie dann impulsiv, je nachdem aggressiv, direkt, kritisch und so weiter. Und das erträgt das Umfeld häufig nicht so gut. Das heißt, man versucht dann die ADHS-Menschen zu Normotypen zu erziehen, aber wie gesagt, Gene lassen sich nicht erziehen. Mit der genetischen Veranlagung, die ein Mensch hat, muss er lernen, umzugehen. Und in dem Sinne werden ADHS-Menschen eher später erwachsen und brauchen etwas länger. Und ihr Gehirn bleibt auch vermehrt vernetzt, also das emotionale Gehirn bleibt verstärkt vernetzt mit dem gesamten Gehirn. Und das macht sie dann eben sensibel und reaktiv. Und die starken Reaktionen, die hat das Umfeld dann oft nicht gerne. Die Reaktionen können auf Emotionen sein, also c'est le ton qui fait la musique, also wenn jemand hart redet mit ihnen, kann sie das schon verletzen. Sie können aber auch tastmäßig sein, also ein sehr feines Fingerspitzengefühl haben, Sensorik auf der Haut. Vom Gehör her können sie sehr sensibel sein, also viele halten dann nicht aus, wenn es laut ist und zu viele Leute da sind, alles durcheinander schwatzt. Punkt der Geschmack, also viele ADHS-Kinder essen nur also etwas, das sehr bland ist, also nur Teigwaren mit Butter, nur Salat mit der Soße der Mutter und alles andere geht nicht. Und da habe ich natürlich einige Familien begleitet, in denen die Kinder nur immer das Gleiche gegessen haben. Und das war dann ein Riesenproblem. Sie haben zum Teil auch Sensibilität auf der Haut, also nicht gerne raue Materialien, Wolle geht schon gar nicht, synthetische Sachen zum Teil auch nicht. Also die hohe Sensitivität, die kann bei allen Sinnen stattfinden. Die starke Reaktion, die dann das Umfeld stört, speziell in der Schule stört das, sind die starken emotionalen Reaktionen. Und da redet man dann von mangelnder Impulskontrolle. Und das hat man natürlich nicht so gerne, denn sie werden dann häufig zu Störfaktoren. In der Schule reden sie rein, sie können nicht warten, sie strecken nicht auf, sie reden gleich drauf los. Wenn es langweilig wird, wenn der Lehrer die Kinder nicht genügend begeistern kann, dann beginnen sie Blödsinn zu machen oder sie machen den Clown. Sie werden zum Konkurrenten des Lehrers oder der Lehrerin. Und das hat eine Lehrperson natürlich nicht so gerne. Und wenn die Lehrperson unsicher ist, dann wird bestraft. Und da erzählen dann viele ADHS-Menschen, sie waren ständig vor der Tür, also als Erwachsene. Manche haben dann schreckliche Schulkarrieren, manche haben es doch geschafft, aber es hängt immer davon ab, wie gut sie von ihrer Familie her unterstützt werden. Aber ich habe viele ADHS-Geschichten, Schulkarrieren, die schlecht verlaufen sind. Und wenn die Eltern nicht auffangen können, was in der Schule schief geht, dann kann eine Downwards-Spirale stattfinden. Und dieser Mensch mit ADHS kann dann seine Fähigkeiten überhaupt nicht zum Ausdruck bringen und zur Entwicklung bringen. Häufig haben ADHS-Menschen auch, sind sie kreativ, Sie können gut Grenzen überschreiten, sie halten sich nicht so an die Grenzen. Und im guten Sinne macht sie das kreativ, erfinderisch, Forschertypen und so weiter. Die ADS-Personen denken eher viel darüber nach, das gibt eher die Forscher. Die ADHS-Personen, die werden zu Managern und CEOs und so weiter. Was zum ADHS auch noch gehören kann, ist eine Lernstörung. Nicht immer kommt die vor, das kann dann eine Lernstörung im Lese-Rechtschreibebereich, heutzutage sagt man LRS, früher hat man Legasthenie gesagt, oder im mathematischen Bereich. Und manchmal, wenn sie im sprachlichen Bereich schlecht sind, sind sie im mathematischen sehr, sehr gut. Wenn sie im sprachlichen gut sind, sind sie dann manchmal in der Mathematik schlecht. Und so hat man von Einstein, das sagt man auch, der war ein ADHS-Kind, der hat bis 5 Jahre nicht geredet, da würde man heute sagen Autismus, also der war autistisch. Der hat aber viel nachgedacht und viel beobachtet und dann ausgerechnet. Wenn das nicht bemerkt wird, dass da hinten dran eine gute Intelligenz ist, nur eine Rechenstörung oder umgekehrt eine Lese-Rechtschreibstörung, dann fühlen sich die Kinder dumm. Und man hat ihnen auch gesagt, du bist etwas dumm. Und wenn dann noch passiert, dass sie sehr unterschiedlich sind in der Leistung, manchmal machen sie ganz gute Leistung, und sobald sie unter Druck kommen, unter emotionalen Stress, dann sinkt die Leistung runter ins Nichts. Und dann verstehen oft die Lehrpersonen nicht, du kannst es doch, warum hast du da versagt? Und der Schüler selber denkt auch, ja, warum habe ich versagt, und weiß oft den Grund nicht. Es kann auch so passieren, der Schüler hat sehr gut gelernt, aber dann geht er in die Prüfung, dann kommt Prüfungsangst und da hat man ein Brett vor dem Kopf. Und dann geht wieder nichts mehr. Und das ist natürlich sehr, sehr, wie soll ich sagen, frustrierend. Diese genetisch bedingten Schwächen sind an sich keine Krankheit, aber die Psychiatrie versucht, das ADHS nach wie vor in eine Diagnose hineinzutun. Und man redet dann von Komorbidität, das heißt zwei Krankheiten gleichzeitig. Und ich sage, nein, das sind nicht zwei Krankheiten. Das ist ein vulnerabler Genotyp, ein vulnerabler Neurotyp, der sehr sensibel ist auf Störungen, auf ungerecht behandelt werden, auf Stress. Also wenn Stress um ihn herum herrscht, dann kann er nicht mehr gut funktionieren. Und in dem Sinn spielt das erzieherische Umfeld natürlich eine riesige Rolle. Ich habe das erzieherische Umfeld schon bei Schizophreniefamilien und Schizophreniepatienten analysiert, das wurde auch von anderen analysiert, und man hat dann immer kritisiert, wenn man Probleme im Umfeld gesucht hat, man würde den Eltern Schuld zuweisen. Also Mütter haben dann gesagt, dann bin ich schuld an der Krankheit meines Kindes. Und als ich mein erstes Buch publiziert habe, wurde mir auch wieder nachgesagt, ich würde den Müttern Schuld zuweisen. Und lange Zeit, wenn ich Angehörigengruppen hatte mit Müttern von Schizophrenen, habe ich immer versucht, mich darum herumzutasten, damit die Mütter sich ja nicht schuldig fühlen. Und das geht aber nicht. Als Mutter fühlt man sich ohnehin schuldig, wenn ein Kind eine Krankheit entwickelt und schon viel mehr, wenn es eine psychische Krankheit entwickelt. Und ich habe mir dann gesagt, ich muss durch dieses Schuldgefühl hindurch und ich muss offen reden und habe den Eltern natürlich auch versucht, dann Ratschläge zu geben, wie sie mit ihren hochsensiblen Kindern umgehen. Wenn sich schon eine Schizophrenie entwickelt hat, ist es manchmal sehr schwierig und dann kommt man nicht mehr raus. Aber auch da ist manchmal möglich. Wenn das Kind noch kleiner ist und in der Primarschule oder Kindergarten und dann in der Jugend, dann ist es besonders wichtig, dass man die Eltern beraten kann, unterstützen kann, dass sie nicht ungünstige Erziehungsmethoden verwenden. Und von daher habe ich oft etwas Probleme mit der Psychiatrie. Also wir Psychiater werden eigentlich erst eingesetzt, sobald eine Krankheit da ist. Und wir Psychiater sind medizinisch ausgebildet und die Medizin versucht, das Symptom zu bekämpfen oder zu beseitigen. Der Chirurg, der operiert, der Psychiater, der gibt Medikamente. Und dann versucht man mittels Medikamenten, versucht man die Symptome zu verbessern. Aber das Symptom ist nur ein Symptom. Und wenn wir nur Symptombekämpfer sind, kommen wir nicht an die Ursachen der Krankheit ran und dann ändern wir eigentlich nur oberflächlich. Und ich als Familientherapeutin versuche natürlich immer, das System zu verändern und dem System zu helfen, mit dem psychisch kranken Kind, Jugendlichen oder auch schon Partner adäquater umzugehen. Und ich mache dann immer Vergleiche. Ich sage, bei der Tierhaltung sagen wir eine artgerechte Tierhaltung. Wir dürfen natürlich nicht sagen, eine artgerechte Persönlichkeitshaltung, aber ein persönlichkeitsentsprechender Umgang mit ADHS-Kindern hilft sehr viel und reduziert die Störungsbilder. Es gibt jetzt ein neues Störungsbild, das heißt PDA, Pathological Demand Avoidance, und das sind Kinder, die gehorchen nicht. Und wenn ein Kind nicht gehorcht, haben wir die Tendenz, entweder zu bestrafen oder lauter zu werden und denken, wenn wir lauter werden, dann versteht das Kind, was wir meinen. Beim ADHS-Kind funktioniert das überhaupt nicht. Das ADS-Kind zieht sich dann zurück, das ADHS-Kind wird noch wütender und die Autisten, die werden so verzweifelt, dass sie dann alle Möbel zerschlagen. Also dann gibt es einen Raptus und der bringt natürlich nichts. Und ich habe in meinem Buch habe ich 13 Tipps gegeben, Do's and Don'ts, was man nicht machen soll mit ADHS-Kindern. Ich gehe vielleicht auf ein paar darauf ein, aber man kann es im Buch dann auch nachlesen. Jetzt will ich ein paar psychiatrische Krankheiten will ich mit Ihnen durchschauen, die entstehen können aus einem nicht persönlichkeitsgerecht, nicht neurotypgerecht erzogenen ADHS-Kind. Und ich beginne mit der Schizophrenie, habe ich schon gesagt, das lasse ich jetzt weg, mit der bipolaren Störung. Und bipolare Störung ist manisch-depressiv, haben Sie vielleicht schon gehört. Diese Menschen, Kinder, nein, junge Menschen, die bipolare Störungen entwickeln, sind aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung eigentlich alles ADHS-Kinder, die zu streng erzogen worden sind. Das heißt, die zu eng eingegrenzt wurden. Mädchen, die passen sich da noch an, die können das. Jungen, die rebellieren häufig und gehen dagegen. Wenn Mädchen sich angepasst haben, wenn dann der Pubertätsschub kommt, dann beginnen sie sich auf einmal zu befreien, zu entfesseln. Also sie sprengen dann die Erziehungsfesseln, die sie während der Jugend und in der Kindheit, in der Familie und in der Schule erfahren. Und in dem Sinne sprengen sie dann die Grenzen, aber indem sie die Grenzen sprengen, werden sie auch unvorsichtig, machen ungeschickte Einkäufe und so weiter. uns geht vieles schief. Und wenn dann die Energie verbraucht ist, dann merken sie, dass alles Mögliche schiefgelaufen ist und dann werden sie depressiv. Und das ist eben dann die bipolare Störung. Also himmelhoche Achten, zu Tode betrübt, sagt man an sich ja schon von den Teenagern. Und wenn man genau hinschaut, sind diese manischen Phasen von den bipolaren gestörten Menschen sind eigentlich nur extreme hyperaktive Phasen eines ADHS-Temperaments. Ich gehe ein Stück weiter. Frauen, die passen sich häufig besser an. Wir Frauen können das besser. Die passen sich an die Eltern, an die kranken Eltern, an die Lehrerin, an den Lehrer. Dann, wenn sie Kinder haben, passen sie sich an ihre Aufgabe den Kindern gegenüber. Und wenn sie dann Empty-Nest-Syndrom haben, also wenn die Kinder ausziehen, dann wissen sie nicht richtig, wer sie eigentlich sind. Denn sie haben sich ja immer nur angepasst und nie ihren eigenen Fokus gefunden. Und da sage ich wieder etwas, bei ADHS-Menschen, die kann man nicht zum Gehorsam bringen, die müssen ihren intrinsischen eigenen Fokus finden. Man kann sie zur Kooperation bringen, das sehr wohl, denn sie sind ja empathisch und wollen gerne helfen. Aber sobald man ihnen befiehlt, geht alles schief, dann machen sie Widerstand. Sie müssen ihren eigenen Fokus haben, ihre intrinsische Motivation. Und gerade heute habe ich mit einer Familie, mit Eltern von einem ADHS-Jungen gesprochen. Und die Eltern versuchen ihn immer noch etwas zu erziehen. Er sollte im Haushalt etwas machen. Und Pubertierende kann man sowieso nicht mehr erziehen, aber bei ADHS-Menschen ist das noch viel schwieriger. Und da habe ich gesagt, ich glaube, sie müssen aufhören zu erziehen, nur das nicht machen, was sie nicht wollen, und sonst dem Jungen den Weg, also die Dinge laufen lassen. Aber zur Kooperation auffordern, das geht. Und das hat auch da funktioniert. Wenn der Vater sagt, ich will etwas im Garten machen, ich brauche Hilfe, könntest du mir vielleicht helfen, dann hilft er. Aber wenn er sagt, du hast schon lange nichts mehr gemacht, jetzt musst du Rasen mähen, der ist schon sehr hoch, dann heißt sicher nein. Also das ist wieder eine Regel im Umgang mit ADHS Menschen, Kindern, Jugendlichen, nicht befehlen, sondern zur Kooperation auffordern oder sonst eher in Ruhe lassen. Wenn sie natürlich irgendetwas machen, was einem völlig schadet, dann darf man sich für sich selbst wehren. Also das wäre wieder ein wichtiges Ding. Eine wichtige Überlegung. Erziehungspersonen, die keine Erfahrung haben mit ADHS-Kindern, und ich war vor einer Woche war ich im Bundeshaus, da haben wir die erste nationale ADHS-Konferenz im Bundeshaus gehabt. Und da hat man 48 ADHS-Jugendliche waren da, einer war 12 Jahre alt, also ein Junge. Und die haben dann alle aufschreiben dürfen, was verändert werden müsste. Und ich war in der Arbeitsgruppe Lehrpersonen und Eltern, also ja, Lehrpersonen. Und da haben alle durchwegs gesagt, die Lehrer müssen unbedingt mehr wissen, also müssen eine Ausbildung haben über ADHS, das heißt, müssen informiert werden über ADHS und die Lehrer müssten die Möglichkeit haben, regelmäßig Fachpersonen zuziehen zu können, die sich verstehen im Umgang mit ADHS. Und das ist das, was ich auch immer sage. Also, wenn ich sage, die psychische Krankheit, die kann schon in der Schule beginnen, die beginnt früh, die läuft immer mit einer langen, schwierigen Entwicklung. Dann sage ich, die beste Prävention wäre, dass die Lehrer besser unterstützt werden, dass die Erstens mal etwas lernen über ADHS, aber zweitens auch Rat fragen können, wenn sie nicht weiter wissen. Ich habe mit der Schule von Turgi, mit der Bezirksschule von Turgi hatte ich Lehrer und die haben mich regelmäßig gefragt, wenn etwas nicht gegangen ist mit den Kindern. Und dann habe ich sie immer beraten. Wir haben alle Kinder durchgebracht, dass sie ihren Schulabschluss machen konnten. Ich habe aber auch andere Dinge erlebt, dass ich Lehrer Hilfe geben wollte und die sich nicht sagen lassen wollten. Und ich sage dann als never teach a teacher, never help a helper. Also wir Ärzte lassen uns nicht helfen und die Lehrer lassen sich nicht sagen. Aber es gibt sicher auch Ausnahmen und es gibt sicher auch Lehrer, die gerne lernen wollen. Aber auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, dass diese Jugendlichen so klar gesagt haben, wir wollen, dass unsere Lehrer besser lernen, mit uns ADHSlern umzugehen. Sie hatten noch andere Ideen dabei, dass flexible Programme gemacht werden. Wenn ich jetzt Eltern habe mit problematischen ADHS-Kindern, dann endet das meistens, dass sie ihr Kind rausnehmen und in eine Privatschule tun. Aber längst nicht alle Leute können sich eine Privatschule leisten. Und ich habe dann auch mit solchen Eltern gearbeitet und die Privatschulen wissen auch nicht alle, wie umzugehen mit ADHS-Kindern. ADHS ist zwar jetzt in aller Munde, es kommt in den Medien, man kann im Internet alles Mögliche lesen, es gibt viele Influencer, die sich profilieren mit dem ADHS, aber es gibt noch nicht so viele Fachpersonen, und ich sage jetzt bei den Lehrern, auch bei den Eltern und auch bei den Psychiatern, die das Umfeld entsprechend beraten können. Und von dort her ist mein großes Anliegen im Sinne von Prävention, dass, dass man das Umfeld besser berät, dass man die Eltern, dass die Eltern frühzeitig sich Hilfe holen können, um mit ihrem schwierigen Kind umzugehen, sodass es nicht eine zweite, dritte, vierte psychiatrische Diagnose bekommen muss. Es hat in den Schulen schon Hilfspersonen, das sind meistens Sozialpädagogen oder Heilpädagogen, es hat auch Sozialarbeiter, aber das heißt lange nicht, dass diese alle schon wissen, wie umzugehen ist mit dem ADHS-Kind. Ja, was können, ich will Ihnen ja dann die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Was können Sie tun? Ich weiß nicht, wie viele Lehrer es drunter hat, wie viele Eltern, aber ich sage zu den Eltern, der Vorteil eines ADHS-Kindes, sei es in der Schule oder zu Hause, man muss lernen mit diesen Kindern. Und man kann nicht einfach ein Schema verwenden, das für alle geht. Und man muss mit jedem ADHS-Kind wieder neu herausfinden, was funktioniert da. Und die Computer, die werden gefüttert mit Programmen. Und wir hätten gerne Programme, die für alles immer gehen. Auf Englisch sagt man dann One Fits All. Aber das funktioniert bei den ADHS-Kindern nicht. Man kann gewisse Prinzipien, kann man sich merken, aber ich denke, mit jedem ADHS-Kind muss man wieder neu lernen. Das heißt, man muss lernen zu beobachten, man muss lernen hinzuhören, man muss lernen zu verstehen, was da abläuft, und man darf nicht mit einem Vorhersagefehler denken, ja, ich weiß, um was es geht, und dann gleich helfen. Und das ist ein allgemeines Problem bei uns in der Psychiatrie und in unserer westlichen Welt. Wenn wir ein Problem antreffen, wollen wir das so schnell wie möglich zu lösen versuchen. Und bei den ADHS-Kindern, ADHS-Menschen, braucht es zuerst ein Verstehen und wir sagen dann in therapeutischer Fachsprache ein Validieren des Zustandes, ein Validieren der Reaktion des Menschen. Also nicht das Fehlverhalten sofort korrigieren, sondern zuerst verstehen, worum geht es, was hat dich so geärgert, was hat dich so verletzt, aha, ja, ich verstehe. Und erst wenn man validiert, wenn man das Symptom validiert hat, erst dann kann man versuchen, neue Methoden herauszufinden. Also in dem Sinn sind ADHS-Menschen sehr hilfreich, um neue Dinge zu lernen. Und schon Sokrates hat gesagt, wir Erwachsenen lernen von unseren Schülern. Und ich denke, das ist eine Weisheit, die wir als erwachsene Menschen im Umgang mit ADHS-Menschen uns wieder merken müssen. Also an das sollten wir uns wieder halten. Man sagt, ADHS-Personen treffen sich auch oft, also sie finden sich. Cordula Neuhaus sagt, they find each other, they bind with each other and they reproduce with each other. Also, sie finden sich, sie heiraten und sie machen Kinder. Und dann hat man dann eine ADHS-Familie. Und das ist recht anstrengend. Man sagt auch, ADHS-Familien scheiden mehr. Und viele von denen, die ich begleitet habe, die haben tatsächlich geschieden. ADHS-Menschen kündigen ihre Stelle vermehrt oder werden gekündigt, weil sie zu direkt sind und zu sehr, zu offen sagen, was sie denken. Wenn ich aber mit ADHS-Familien arbeite, auch mit Eltern, und ich komme in einem frühen Zeitpunkt dazu, dann versuche ich, sorgfältig ihnen beizubringen, wie Konflikte gelöst werden können. Und ich sage dann immer, also ADHS, wenn sie beide H haben, sind beide aktiv, dann reden alle, beide, und keiner hört zu. Und dann sage ich dann, man muss es machen wie beim Morsen, der eine redet, der andere muss zuhören, er darf nicht sein Problem gleichzeitig bringen, sondern muss erst alles zuhören. Wenn er es nicht aushält, muss er Notizen machen und die darf er dann nachher verwenden. Und dann gehört eigentlich die Frage dazu, kannst du nach, also der redet, kann seinen Partner fragen, kannst du nachvollziehen, was ich meine mit dem? Wenn er sagt, ja, kann ich, dann ist es wunderbar. Wenn er sagt, nein, verstehe ich nicht und dann wieder mit seinem Zeugs kommt, dann muss ich bremsen. Und wenn ich so streitende ADHS-Paare habe, dann muss ich viel stärker eingreifen und dem einen das Wort geben und dann den anderen fragen und dann dem anderen das Wort. Und so passiert schlussendlich ein besseres Verständnis. Da kommt natürlich dann noch Mann und Frau dazu und wie man erzogen worden ist, was für Prinzipien man mitbringt. Aber indem wir uns sorgfältig auseinandersetzen mit anders denkenden, anders handelnden, anders fühlenden Menschen, lernen wir. Und das ist das, was ich Ihnen so etwas mitgeben will, wenn Sie verzweifeln im Umgang mit ADHS-Personen. Das wäre jetzt so meine Schlussbemerkung. Jetzt bin ich natürlich darauf angewiesen, dass Sie mir Fragen stellen.
Ich stelle mich wieder dazu. Die zwei Saalmikrofone sind da. Bitte melden Sie sich gerne mit der Hand und warten Sie, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, um die Frage zu stellen.
Sie dürfen Schweizerdeutsch reden.
Guten Abend, mein Name ist Katharina Kurt. Ich habe einen 7-jährigen Sohn. Die erste Abklärung war etwa mit 5 Jahren. Mit 7 Jahren hat er jetzt die Diagnose bekommen Und Schule möchte ich am besten morgen medikamentös einstellen, weil sie nach einem halben Jahr überfordert sind. Er hat noch ein ASS-Kind in der gleichen Klasse und zwischen ihnen gibt es immer wieder Reibereien. Ich habe jetzt CBD-Therapie gehört oder von CBD, dass das auch bei ADS eingesetzt werden könnte. Was halten Sie davon?
Und was ist Ihre Frage?
CBD.
Was?
CBD.
CBD?
Ja.
Aha. CBD ist ein Cannabisprodukt, ja. Und ich habe ja im Kanton Aargau lange in der Suchtarbeit gearbeitet. Ich war immer gegen Cannabis-Legalisierung, bin es heute noch. Man hat das überhaupt nicht erwartet von mir, weil ich ja an sich freiheitlich denkend bin. CBD, Cannabis hat ganz viele verschiedene Stoffe drin. Und CBD hat eine beruhigende Wirkung. Und jetzt ist in der Psychiatrie wieder eine, ich sage jetzt, neue Mode, dass man Drogen hervorholt. Man hat ja Cannabis schon an verschiedenen Orten legalisiert. Aber sobald man emotionale Probleme mit Medikamenten versucht zu regulieren, lernt man nicht. Und das trifft zu für alle Medikamente. Also ich will dem Jungen lieber beibringen, wie kann er damit umgehen, wenn ihn etwas ärgert. Ich will lieber der Lehrerin beibringen, was ein Gruppenprozess ist. Also in der Schule wird meistens nur wahrgenommen, der reinschlägt. Aber wie zuvor gezickelt und geärgert und intrigiert wird, das sieht man nicht. Und da sage ich, da müsste man in der Schule viel mehr den Gruppenprozess anschauen, da muss man die Kinder fragen. Die Kinder wissen es, die kennen es. Aber die Lehrpersonen und die Eltern sehen oft nur das Endprodukt. Und das Endprodukt trifft dann, also das ist dann der zuschlägt. Aber die gestichelt haben, das wird nicht angeschaut. Und das läuft in Klassen häufig auch. Also Mädchen sind besser im so Intrigieren und Sticheln. Heute läuft es häufig, also der ist erst 7, da läuft es noch nicht so, übers Internet. Und man muss den Gruppenprozess anschauen. Und dann, was in der Schule gemacht wird, der eine hat reingeschlagen und dann heißt, du musst dich entschuldigen. Oder beide haben rein, und dann muss man entschuldigen, läuft man davon. Da sagt man Entschuldigung und läuft davon. Also man muss unbedingt die Interaktion genauer anschauen und dann helfen, andere Methoden herauszufinden. Ich persönlich würde nie einem so jungen Kind CBD geben, aber ich sage auch, den Teenagern sollte man nicht Medikamente geben, sondern helfen, sich geschickter mit ihrem Umfeld auseinanderzusetzen. Also, und in der Psychiatrie, wir haben Medikamente, die sedieren, also die beruhigen, oder Medikamente, die stimulieren, wenn man depressiv ist. Es ist immer eine chemische Gefühlsregulation. Und ich als Therapeutin stehe natürlich total auf verhaltensmäßige, lernende Gefühlsregulation. Aber nicht Verhaltenstherapie, sondern ich muss zuerst verstehen, was mich verletzt, also der Junge muss verstehen, was ihn verletzt. Und dann muss man schauen, dass er das vielleicht anders ausdrücken kann. Wenn er erst 7 ist, ist das noch schwierig. Dann muss der Lehrer helfen oder die Lehrerin. Also da habe ich meinen Bias. Aber klar, also ich verschreibe auch Ritalin oder ähnliche Dinge, wenn die Eltern das wollen. Ich verschreibe es aber nie, wenn sie es nicht wollen. Aber CBD. Und ich akzeptiere überhaupt nicht, wenn die Lehrer sagen, ich kann das Kind nicht mehr nehmen, wenn es nicht Ritalin bekommt. Das wird gesagt. Und da würde ich sagen, nein, da muss die Lehrerin beraten werden, wie umgehen. Und ich biete sogar einen Kurs an, Umgang mit ADHS-Kindern in der Schule. Sind nur 3 Lehrer zu mir gekommen. Ich fange im August wieder mit einem neuen an. Und ich hoffe, es kommen etwas mehr Lehrer. Weitere Frage? Ja? Mikrofon.
Hallo?
Sie haben gesagt, Sie empfehlen grundsätzlich keine Medikamente bei ADS, ADHS. Wir nehmen es Wunder in der Ausbildung, Lehrverhältnis, Studium. Was dir für Tipps sagt im Umgang mit der höheren Sensibilität, mit Geräusch, mit Eindruck, wenn es nicht das Verhalten ist, was schwierig ist, sondern die Konzentration beim Aufnehmen, aber auch Wiedergeben von Prüfungsstoff zum Beispiel?
Also wenn Sie sagen, Ihr Sohn studiert schon, oder was?
Also das ist eine allgemeine Frage. Meine Tochter studiert schon, ja.
Ah, okay. Also wenn... Also für Kinder kann man heutzutage einen Nachteilsausgleich holen. Und ich schreibe den also auch. Aber da wird dann häufig gesagt, wann wurde die Diagnose gestellt. Also jetzt an der ETH sagen die, wenn die Diagnose vor mehr als 2 Jahren gestellt wurde, muss man wieder Diagnose stellen lassen. Und da sage ich, Blödsinn. Das ADHS ist vererbt, 80% oder mehr, und das bleibt. Also das Gehirn ist immer etwas neurodivergent. Also man kann Nachteilsausgleich holen, das heißt etwas länger Zeit bei den Prüfungen. Man kann verlangen, dass man in einen ruhigen Raum, einen separaten Raum gehen darf. Aber es kommt dann immer darauf an, ob die Institution diese Räume hat oder nicht. Man kann mehr Zeit bekommen. Jetzt in der Schule, da geht es nicht um mehr Zeit und länger und so weiter. Also da müsste die Lehrperson mehr, besser lernen, mit dem Kind umzugehen. Und ich berate dann auch die Eltern, und die dürfen mit den Lehrern natürlich reden, aber zwischen Lehrern und Eltern ist häufig eine Angst, eine Ablehnhaltung. Und die Lehrer haben Angst vor den Eltern, die Eltern haben Angst vor den Lehrern, und dann passiert natürlich nichts. Und da versuche ich dann manchmal zu vermitteln. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie getroffen habe. Okay? Und ich schreibe natürlich, also ADHS, die vergessen ja auch immer Zeugs und Schulsachen zu Hause. Ich habe einen Studenten, der hat vergessen, sich anzumelden für die Prüfung. Da habe ich auch einen Brief geschrieben. Er hat noch ein Motivationsschreiben gemacht. Und dann hat die Uni Zürich, war dann einverstanden, dass er auch verspätet sich anmelden kann für die Prüfung. Also ich versuche es immer für die Leute einzustehen. Manchmal geht es, manchmal nicht. Am schlechtesten geht es bei den Versicherungen. Also bei den, wie sagt man, Taggeldversicherungen. Also da werden die Leute zurückgedrängt an die Arbeit und ich sage, es geht nicht und ich habe dann nicht die richtige Diagnose. Ich kann nur eine Geschichte schreiben, da sagen die, ja, das gilt nicht. Und da kommen dann die Juristen rein und die sagen, wenn ich nicht das und das und das und das schreibe, dann wird es nicht anerkannt. Und da geht es immer um Geld. Und dann muss ich mir dann von den Juristen sagen lassen, wie ich schreiben muss, dass es akzeptiert wird. Schwierig. Andere Fragen? Ja? Ah, okay.
Ich Ich habe eine 12-jährige Tochter, die ist sehr stark in der Laserachschiffschwäche und auch das ADHS, sicher mit Autismusstörung dabei. Und sie hat schon immer sehr negative Gedanken gehabt. Und das habe ich jetzt immer recht gut aufgefangen. Und jetzt kommen noch die hormonellen Umstellungen dazu. Also, man kommt vor Pubertät, der Körper verändert sich. Und jetzt kommt auf das alles auf, wieder so negative Gedanken. Ich bin nicht schön, ich komme unreine Haut über. Ist das wirklich einfach von dem Krankheitsbild? Also dort so, schon negativ, so viel negativ. Probiere es zu verstehen und finde es wirklich sehr schwierig.
Also ich würde sagen, in der Pubertät beginnt man ja so eine Persönlichkeit zu entwickeln. Und man kann sehr selbstkritisch sein. Und wenn dann noch von außen Druck kommt und noch mehr Kritik, dann kann das also entgleisen. Und dann kommen sogar Suiziddrohungen oder sie schneiden, das ist noch nicht bei ihr, das ist gut. Da muss man immer Druck wegnehmen. Und es nützt wahrscheinlich nichts, dass man sagt, nein, das ist alles gut. Man muss wahrscheinlich eher validieren und sagen, ja, ich verstehe, du bist kritisch mit dir, du hast hohe Ansprüche an dich selbst, aber ich finde dich schön genug oder gut genug oder die Note ist gut genug. Also, dass man selbst positiv bleibt, aber nicht sofort. Also zuerst das Kind versteht in seiner negativen Beurteilung. Ich habe während der Corona-Zeit meine alten Tagebücher gelesen, so zwischen 16 und 20. Und ich war ja so streng mit mir und was ich alles kritisiert habe, unglaublich. Also es gehört zu diesem Alter. Man stellt sich nie so stark in Frage wie in der Pubertät. Und darum ist es wichtig, dass die Eltern, wie soll ich sagen, gelassen bleiben und nicht auch hypern, also ja, Angst bekommen und so weiter. Und das ist nicht immer so einfach. Also, dass Sie eine positive Haltung behalten, auch wenn die Tochter sagt, das Glas ist halb leer, für sie ist halb voll. Und da kommt sogar Glaube rein, also dass man glaubt, dass das Kind das schon richtig macht, auch wenn man gar nicht weiß, wie. Und das ist noch sehr schwierig. Wir wollen unseren Kindern immer helfen. Und das geht da nicht. Hier war eine Frage.
Ja, mich würde noch mal interessieren, das Thema mit den Medikamenten und diesem Lernen, dem Lerneffekt ohne Medikamente. Also, weil ich habe zwei Kinder mit ADHS und mein Sohn geht seitdem er das Ritalin nimmt, eigentlich erst gerne in die Schule, weil er auch immer so reizüberflutet und eben so empfindlich war, dass er eigentlich gar nicht mehr wollte so. Und meine Tochter verträgt es aber nicht und ich gebe jetzt keins und sie ist eigentlich jetzt seit Wochen sehr weinerlich und will eigentlich auch nicht in die Schule so. Und es ist so, ja.
So. Und was meint sie wegen der Medikamente?
Ja, einfach die Frage, also ich möchte auch meinem Kind das Beste geben oder helfen und schauen, dass es eben sich gut entwickelt, damit mit dem ADHS gut umgehen lernt. So. Mhm. Und ich habe ja so wie rausgehört, ja, mit dem Ritalin geht das nicht. So. Ja, einfach sowas.
Also, wenn ein Kind eine akademische Laufbahn einschlagen will, dann helfen sicher Medikamente in Bezug auf den Lernerfolg. Wenn das Kind das nicht unbedingt will, dann denke ich eher an die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich muss immer schauen, wo stehen die Eltern, wo steht das Kind, und es ist jedes Mal eine individuelle Entscheidung, verschreibe ich jetzt Medikamente oder nicht. Es ist noch interessant, ich habe letztens in einem Artikel gelesen, man sagt ja, wenn die Kinder, sagen wir jetzt Ritalin nehmen, dann können die besser fokussieren. Und da ist dann gestanden, Nein, die können nicht besser fokussieren, aber die können sich dann auch auf Dinge fokussieren, die sie gar nicht interessieren. Und das ist noch interessant. Und man redet ja auch vom Hyperfokus. Also wenn das ADS-Kind sich für etwas interessiert, dann hat es einen Hyperfokus, dann kann es nicht mehr aufhören zu lernen, zu basteln, zu studieren oder was auch immer. Und bei denen, die im Hyperfokus sind, denen muss ich sagen, du musst oder sie müssen regelmäßig Pausen einschalten. Und das hat man von Einstein auch gesagt. Der hat Tag und Nacht gerechnet, studiert und weiß ich nicht was. Und seine Frau musste sagen, jetzt musst du essen kommen, jetzt musst du schlafen gehen, jetzt musst du etwas trinken. Der Hyperfokus, der brennt dann aus. Und das sehe ich oft Männer, die einen Beruf gewählt haben, vielleicht im künstlerischen Bereich, also im Medienbereich oder so. Die haben alles gegeben und dann auf einmal sind sie ausgebrannt und da geht gar nichts mehr. Und dann muss ich sie krank schreiben. Und dann verlangt dann die Versicherung, der muss doch wieder arbeiten gehen. Ich sage, nein, es geht nicht, ausgebrannt, fertig, Schluss. Hat ein Leben lang sich ausgebeutet. Also den Männern muss ich sagen, Pausen machen, aber den Frauen manchmal auch. Was soll ich sagen? Also wenn ich verschreibe, dann, also ich mache es immer mit den Personen selber ab. Ich hatte einmal einen Jungen, der hat Medikamente bekommen bis 16, und da hat er gesagt, nein, jetzt will er nicht mehr, jetzt will er selber können. Und da habe ich sehr gut gefunden. Ich sage auch immer, sie dürfen es am Wochenende weglassen, aber oft finden die Eltern, dann ist das Kind zu unruhig, ich bin froh, wenn sie es nimmt. Und ja, man muss immer schauen, wie kann man es regeln. Und ich suche natürlich immer zuerst nach anderen Regelungen. Und ein Kind, das hyperaktiv ist, muss genügend Möglichkeiten haben, sich abzuregen, also sportlich oder ja, irgendetwas machen. Ein Kind, das eher sich zurückziehen muss, das ist das ADS-Kind, dem muss man genügend freien Raum lassen. Wenn die Schule zu viel wird, dann sage ich auch, dann schreibe ich krank und dann wird Pause gemacht. Also ich muss häufig Druck rausnehmen. Und einige Kinder, ich habe jetzt eine, die geht gar nicht in die Schule und da wollen alle immer Konferenzen machen, damit sie wieder geht. Und ich sage, nein, jetzt müssen wir zuerst alles beruhigen lassen und dann schauen wir wieder neu. Also neu aufgreifen. Ich weiß nicht, ob ich geantwortet habe. Es ist schwierig. Und drei Kinder und jedes macht etwas anderes.
Eine letzte Frage.
Ja.
Ich höre oft ADHS, HDHS. Diagnose zwischen ADHS, ADHS. Sie sagen klar, es gibt ADHS oder ADHS. Aber ich habe ein paar Mal bei meinem Sohn die Diagnose bekommen, zwischen ADHS und ADS. Was ich selber sehe, ist manchmal ADS und manchmal ADHS.
Ja, ja. Früher hat man nur immer ADHS gesagt und dann ADHS ohne Hyperkinese. Dann fällt das H raus. Und heute sagt man ADHS und ADS. Aber viele Erwachsene sagen, als Kind war ich, weiß ich nicht was, ADHS und ich habe gewechselt zu ADS oder umgekehrt. Und ich weiß nicht, ob die genetische Situation die gleiche ist bei beiden und ob sich das über die Interaktion mit dem Umfeld herausdividiert. Also wir machen jetzt in AGA zusammen mit der genetischen Fakultät in Basel machen wir eine Studie, da nehmen wir die Gene entweder über Blutprobe oder Speichelprobe und wir stellen auch die Diagnose ADS oder ADS und dann versuchen wir zu schauen, wie korreliert die genetische Konstellation dann mit dem Verhalten. Und ich habe aber natürlich noch einen Fragebogen dazu getan, was läuft mit dem Umfeld, also wie interagiert oder wie hat das Umfeld interagiert mit dieser Person und versucht dann das noch einzunehmen. Die Studie läuft über die PDAG Rheinfelden, also dort werden die genetischen Proben genommen und dann in Basel untersucht. Also ich weiß es selber nicht, wie das ineinander, ob die genetisch sehr unterschiedlich sind oder ob die eigentlich gleich sind. Und die dividieren sich nur aus über die Interaktion mit dem Umfeld. Eine gewisse Ausdividierung über die Interaktion mit dem Umfeld passiert ganz sicher. Aber, also man sagt ja auch extravertiert und introvertiert. Und der extravertierte Typ ist eher der ADHS-Typ und der introvertierte eher der ADS-Typ. Aber auch das kann etwas ändern. Ich kann es nicht festlegen, aber es erstaunt mich nicht. Und viele sagen auch, ich war da eher so, also eher ADS oder ADHS und jetzt bin ich auf einmal. Und die ADSler, die immer introvertiert sind, wenn die zu sehr gedrückt werden, dann können die auch auf einmal platzen. Und das wäre ja dann die manische Phase der bipolaren Störung.
Gut, merci vielmals. Mir bleibt noch, mich zu bedanken. Vielen Dank zuerst an Frau Dr. Dawatz für Ihren interessanten Vortrag und das Frage-Antwort-Stehen. Vielen Dank an das Team vom Zwillinghaus für unser Gastrecht heute Abend hier in Wenchen. Herzlichen Dank schon jetzt der Solidaris-Stiftung, die uns gleich noch einen Applaus serviert. Und Ihnen, wertes Publikum, hier im Saal und auch am Livestream oder im Streaming, vielen Dank für Ihr Interesse. Noch kurz folgende Hinweise: Wir haben hinten im Saal einen Infotest mit verschiedenen Informationen zu den Trägerorganisationen und eben auch vom Kompass zu den Arbeitsveranstaltungen, die Sie anbieten. Und von, ich kann es gerade nicht mehr sagen, es hat noch weitere.